Wir hatten in der Verkündigung vor 14 Tagen bereits das Thema des Sabbats miteinander behandelt und wir wollen den zweiten Teil hier durchnehmen. Und zwar erschließt uns das Erkennen dieser biblischen Mitteilungen überhaupt das Wort Gottes zum Einstieg auf. Darum geht's. Denn es sind die Anfangsgedanken Gottes, uns sein Wort und seine Absichten zu eröffnen. Und die heutige wird wohl auf die von vor 14 Tagen übertragen werden, sodass eine Kassette mit zwei Verkündigungen über den Sabbat da sind. Wir wollen heute aus dem Neuen Testament ein Wort, ein Bibelwort stellen aus Markus Kapitel 2. Markus 2, da ist es der Vers 27. Da heißt es, und er sprach zu ihnen, der Sabbat ward um des Menschen willen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Soweit Gottes Wort. Infolge der Engelrevolution im Himmel und dem Sündenfall des Menschen auf Erden ist die göttliche Harmonie, die himmlische Ruhe, der gesegnete Frieden und die Heiligung der Geschöpfe Gottes zutiefst gestört und verletzt worden. Die Folgen davon waren auch für uns Menschen Unruhe, Unsegen, Unfrieden, Unheiligkeiten seiner Geschöpfe in Massen. Die Wiederherstellung der Ordnung Gottes begann nach dem Fall der Engel, aber in der Schaffung des Menschen. Das ist von hoher Bedeutsamkeit. Jedoch war der Mensch im Fleische der Verführung durch die Schlange nicht gewachsen. Adam fiel. Aber noch bevor der erste Mensch fiel, legt Gott bereits die Grundlage in den siebenten Tag der Ruhe bei der Schöpfung als ein gewisser Ausgangspunkt für das Ziel Gottes zur Wiederherstellung aller Dinge nach Apostelgeschichte 3, Vers 21. Insbesondere sollen hier vier Punkte betrachtet werden, die uns den notwendigen Einblick für die Dinge gewähren sollen. Punkt 1. In 1. Mose 2, Vers 2 bis 3, finden wir diesen Ausgangspunkt für den Sabbat. Dieser siebende der Schöpfungstage diente der göttlichen Ruhe. Es war seine Ruhe. Er diente der göttlichen Ruhe von seinem Werk, welches er, Gott, vollendet hatte, wie es heißt, und er, Gott, ruhte. Dieses sein Werk ist das Gemachte, was wir in Römer 1, Vers 20 lesen, dass die Gottlosen, die geborenen Atheisten, denn wir werden nicht errettet in die Welt gebracht, sollen in im Gemachten Gott erkennen. Das wollen sie wieder nicht. Da haben sie 100.000 Ausreden für die biblischen Tatsachen. Lieber versuchen sie eben, von einem Urknall zu reden. Dem Fall des Drittels der Engel begegnet hier Gott mit Ruhe. Mit Ruhe nach der Unruhe der gebrachten Sünde. Nach dem Fall der Engel. Zu dieser Unruhe allgemein zählt die Schöpfung der Materie und die Arbeit Gottes danach auch für die 6000 Jahre der Menschheitsgeschichte. Des Weiteren segnete dann Gott diesen siebenten Tag, das heißt, der Segen Gottes gemäß 1. Mose 1, Vers 28 in der Abfolge seiner Arbeit an 6 Tagen wird weit überboten durch den Segensausspruch Gottes am siebenten Tag der Ruhe. Im Segen des Gottes liegt die Fruchtbarkeit und alles Gedeihen und alles Gottgewollte gelingen. Des Weiteren liegt aber auch in der Fruchtbarkeit auch die Verherrlichung Gottes, wie wir es neutestamentlich in dem Johannes 15, Vers 8 lesen. Und letztlich heiligte, steht geschrieben, heiligte Gott diesen siebenten Tag. Nun, wir alle wissen wohl, dass Heiligung so viel wie Absonderung bedeutet. Ja, der siebente Tag war der Tag der Ruhe Gottes, welchen Tag er, unser Gott, segnete und nun diesen Tag von den übrigen 6 absonderte. Dieser Tag unterschied sich von allen anderen Tagen der Schöpfung. Das bedeutet im Klartext, dass nach Ende von 6000 Jahren der Arbeit Gottes mit Menschen, denn bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre, steht ja geschrieben. So lässt also Gott durch die Shiva, die sieben, im Tausend dem millenäischen Reich beginnend die ewige Ruhe droben in der Helligkeit fortsetzen. Hier können wir sagen, dass jener siebente Tag sein Sabbattag war. Es war sein Sabbattag, den Gott hier einsetzt. Beachten wir hier, dass Gott in 2. Mose 31, Vers 13 sagt, meine Sabbate, sagt Gott, also waren sie auch sein. So dass wir zu einem Satz kommen, zu sagen, der Sabbat gehört dem Herrn. Warum? Weil es seine Ruhe, sein Segen und seine Heiligung war, die Gott aussprach und brachte. Denn das, was Gott im Anfang der Schöpfung sprach, lesen wir ja immer wieder, und es ward. So auch hier in der Beziehung des Schabbats. Weil es seine Ruhe, sein Segen und seine Heiligkeit war. Wir wollen uns die drei Dinge merken, sie kommen noch weiter vor. Wir kommen zum Punkt 2. In 2. Mose 16, Vers 29 gibt Jehova den Sabbat dem Volke Israel. Hochbedeutsam. Er gibt den Sabbat dem Volke Israel. Und das in dieser Bibelstelle von 2. Mose 16, 29 ist die erste buchstabenhafte Erwähnung des Wortes Sabbat in der Heiligen Schrift. Dabei wird Israel als Volk in die damit verbundene Verantwortung gestellt, den Sabbat Gottes in Treue und Wahrheit zu verwalten. Das war ein Stück des von Gott dem Volke Israel anvertrauten Gutes, es in Treue zu verwalten. Auch wir haben solche Worte. Nicht über den Sabbat, sondern denken wir hier an 1. Korinther 4. Dass wir Verwalter angesprochen sind und dass wir da treu sein sollen. Die Treue wird da hochgehoben in Gottes Wort für einen, der Gottes Wort besitzt und angenommen hat, in Treue dazu zu stehen. Die Begrifflichkeiten von Treue sind der Gemeinde Jesu in unseren heutigen Tagen verlustig gegangen. Damit nimmt Israel nicht allein teil am Sabbat, sondern jetzt ist es ihr Sabbat, der Sabbat Israels. Nur musste dieser Sabbat in Gehorsam gehalten werden, nicht wie der Israelit es wollte, der hinter dem Rücken seines Nachbarn dann inwendig arbeitete, die Ledergurte für die Zugtiere konnte er dann wieder in Ordnung bringen. Nein, wie Gott es wollte. So ist auch unsere Jesus-Nachfolge nicht jene, wie wir es, sondern wie unser Herr es will. Die Teilnahme und der besondere Ausdruck ist Gemeinschaft des Sabbats mit Gott. Und das wird insbesondere durch das Essen, die Tätigkeit Essen, der himmlischen Speise, dem Manna, welches ja Gott gegeben hatte, ausgedrückt. Das war Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel sagt Himmelsbrot. Es war himmlische Speise und Speise kam von Gott. Er gab sie gnadenvoll und hier finden wir nun diese Bedeutung. Nicht allein im Alten Testament war dieses Essen Gemeinschaft, als Gemeinschaft ausgedrückt, sondern auch im Neuen Testament. Denken wir hier nur einmal an die eine Bibelstelle von 1. Korinther 10, Vers 16b, wo es heißt, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Bitte. Hier haben wir die Gemeinschaft mit Gott durch das Brechen des Brotes hin zu den Mittler Christus. Die Äußerungen im Alten Testament dafür waren nach 2. Mose 16, Vers 23 sollten es zwei Dinge sein. Dort steht Ruhen und Heiligen. Ruhen und Heiligen. Das Wort segnen finden wir hier nicht. Warum wohl nicht? Weil der damit verbundene Segen Gottes die Nahrung vom Himmel her, das Manna war, welches sie schon hatten. Deshalb in Vers 25, also zwei Verse weiter, das Essen als Gemeinschaft mit Gott, was für sie ein großer, lebenserhaltender Segen in der Wüstenzeit von 40 Jahren war. Im Sabbat der Ruhe liegt auch der Frieden, weshalb Israel am siebenten Tag kein Feuer anzünden durfte, 2. Mose 35, Vers 3. Nicht der Arbeit wegen, darum zu machen, bis es brennt, deswegen nicht, sondern weil Feuer das Bild des Gerichtes ist und Ruhe und Frieden entgegensteht. Darum durften sie am Sabbat kein Zeichen des Gerichtes Feuer anbrennen. Jeder Israelit, welcher am Tag des Sabbats gegen Ruhen, Segnen und Heiligen verstieß. Die Bibel sagt, selbige Seele soll in Israel ausgerottet werden. So ernst war der Sabbat seitens Gottes für Israel gegeben. 2. Mose 31, Vers 15. Sie hatten es nicht leichtfertig geschehen zu lassen. Es war eine mit dem Tod verbundene Angelegenheit, die es galt zu vollziehen im Gehorsam des Gesetzes. Die Heiligkeit des Sabbattages lässt im Alten Testament auch dadurch die große Fruchtbarkeit am sechsten Tag hin zum siebenten Tag durch doppelte Mannagabe erkennen. 2. Mose 16, Vers 22. Die Vollerfüllung weist zweifellos auf das Tausendjahrreich. Der Vollzug des heiligen Sabbats ließ sich auch im Brandopfer des Sabbats, 4. Mose 28, Vers 9 bis 10, die durch die zu bringenden doppelten Opfer erkennen. Das heißt, die doppelte und zweifache Opferwirkung liegt geheimnisvoll, so möchte ich sagen, geheimnisumwoben in der 70. Jahrwoche, wo ein außerordentlicher Schuldzustand, aber auch eine außerordentliche Überschneidung der Opfer gesehen wird. A. Die Ungerechtigkeit, sagt Gottes Wort, als Schuld der Väter zu sühnen, Daniel 9, Vers 24, 70. Jahrwoche. Die Schuld der Väter zu sühnen und B, die Überwindung durch des Lammes Blut erfolgt nach Offenbarung 12, Vers 11. Weil der Sabbat nicht gehalten wurde, wie Gott es ihnen gewiesen hatte, waren sie schuldig durch ihre Väter am Brandopfer des Alten Testaments. Darum 70. Jahrwoche. Und weiterhin, weil sie nicht nur das tierische Lämmlein verachtet haben, welches ein Schattenbild auf den Christus darstellen sollte, haben sie das wahre Opferlamm Christi ebenso missgeachtet und umgebracht. Das ist die doppelte Seite der Schuld. Hier haben wir in der Schuld der Väter, die dabei den Abschluss der Väter Schuld bringt und findet, das Opfer der Sühnung vom Alten Testament her, ein einfaches Sabbatopfer zu sehen. Das doppelte oder zweite Opfer weist neutestamentlich ebenso auf das Lamm Christi und seines Blutes durch Überwindung hin. In der oder in absolut deutlicher Rede spricht es der Prophet Jeremia aus. Nur ganz kurz. Nur der Prophet Jeremia steht noch mehrmals da. In Kapitel 2, 13 heißt es, denn zwiefach Böses hat mein Volk begangen. Das war die Versündigung des alttestamentlichen und des neutestamentlichen Brandopfers. Und der gleiche Jeremia in Kapitel 16, Vers 18, dort wird, bevor der große Segen kommt, der Segen des Millenäischen Reiches, zuvor, sagt er, will ich zwiefach vergelten ihre Ungerechtigkeit Und in Kapitel 17, 18 heißt es, zerschmettere sie mit zweifacher Zerschmetterung. Wir kommen zum Punkt 3. In 2. Mose 20, Vers 8 übergibt Gott den Sabbat jetzt als Bestandteil dem Gesetz. Vorher dem Volke und jetzt dem Gesetz. Das Kapitel 20 enthält die Proklamation des Gesetzes insgesamt, und genau darin finden wir die Behandlung, die Abwicklung, die Anwendung des Gesetzes hin zum Sabbat. Das Gesetz gilt für den Menschen im Fleische. Darum ist sowohl das Gesetz als auch der Sabbat nicht auf den Geistesdienst der Gnadenzeit anwendbar. Die begnadete Gemeinde hat keinen Raum für die Knechtschaft des Gesetzes. Warum? Weil uns das Opfer Christi zur Freiheit im Herrn berufen hat. Paulus, der Heidenapostel, schreibt in Galater 5, Vers 23, dass er betreffs derer, die da Frucht des Geistes besitzen, dass es betreffs derer kein Gesetz gibt. Aus der wörtlichen Formulierung, wider solche gibt es kein Gesetz, erkennen wir das Widersachertum des Gesetzes gegen den Menschen des Geistes. Infolge Fleischwerdung Gottes ist die Sünde im Fleische so gewaltig verurteilt worden, Römer 8, Vers 3 bis 4, dass die Rechtmäßigkeit des Gesetzes Erfüllung fand durch Christus. Diese Erfüllung soll an jenen wirksam sein, die da glauben und im Geiste wandeln. Und wenn, sage ich, Christus des Gesetzes Ende jedem Glaubenden ist, Römer 10, Vers 4, sind eben solche, die in der Gnadenzeit das Gesetz festhalten, ungläubig. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass das Blut der Opfertiere wiedergeholt und dem Blut des Christus gleichgestellt wird. Da ist das alles klar. In der Lehre des Neuen Testaments hat der Adventismus keinen Platz, auch wenn solche beteuern möchten. Die Bibel redet das Gegenteil. Nach 2. Mose 20, Vers 8 wird dem Sabbattag ein Gedächtnis gewidmet. Dieses Gedächtnis wird in 2. Mose 31, Vers 16 als Sabbat gefeiert. Da sind wir also im Alten Testament. Dort heißt beobachtet. Beobachtet heißt so viel wie Acht haben und ist Bestandteil des Alten Bundes. Große Ähnlichkeit dieser Wortformulierungen liegen betreffs Gedächtnis in der Weisung beim Sabbat, beim Passa, in 2. Mose 12, 14 vor. So, eine neue Seite. Die ganze Gemeinde versammelt sich, 2. Mose 35, Vers 1 bis 2, und wird wegen der Heiligung des Sabbats in 3. Mose 23, 3 eine heilige Versammlung genannt. Bei den nachfolgenden Ausführungen geht es dann um Ruhe. Nach 2. Mose 16, Vers 29b heißt es, bleibt ein jeder an seiner Stelle. Niemand gehe am siebenten Tage von seinem Orte heraus. Dies war praktisch der Vorlauf für die in 3. Mose 23, 3 benannte heilige Versammlung zur Sabbatruhe zu sammeln. Zwischen der Sammlung zu Gott gewollter Sabbatruhe oder zwischen der Weisung, jeder bleibe an seiner Stelle, und der großen heiligen Versammlung zu Gott gewollter Sabbatruhe liegt der Bau des Heiligtums. Das ist hochbedeutend. Mit der noch nicht möglichen heiligen Versammlung, sondern der in 2. Mose 35, Vers 1 erfolgten großen Sabbatversammlung ohne Heiligtum. So, nach 2. Mose 20, 9 sehen wir in 6 Tagen Arbeit und dem siebenten Tag der Ruhe das große Vorbild Gottes in 1. Mose 2, Vers 2 bis 3. Damit war nun der Sabbat in der Zeit des Gesetzes nur im Gehorsam auszuleben. Gott forderte durch das Gesetz den absoluten Gehorsam. Wer in der Frage des Sabbats ungehorsam war, die Todesstrafe hatte ihm zu folgen. Zwei Verse weiter, also in Vers 11, finden wir dann den Beweis für 1. Mose 2. Wie Gott damals ruhte, so sollten sie jetzt ruhen. Gott hat auch nicht hinter dem Rücken der irgendwie noch was herumgemacht und gearbeitet am siebenten Tag, sondern Gott ruhte vollkommen am siebenten Tag. Darum segnete Jehova den Sabbattag und heiligte ihn. Wir kommen zum Punkt 4. Nach Hebräer 4, Vers 9 bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes. Wegen der Nichteinhaltung des Sabbats übergibt Gott die Vollkommenheit dieser Sabbatruhe Israel ins millenäische Zeitalter. Niemand der Israeliten vermochte das Gesetz gehalten zu haben, bis auf den einen, den Sohn des Menschen, Christus. wodurch man zugleich schuldig am Sabbat blieb. Und der da unschuldig war, der musste noch getötet werden. Nicht wahr? So war es inzwischen geworden. Diese Schuld ließ das Gesetz durch Christus erfüllt werden, sodass die Sabbaterfüllung im Tausendjahrreich unter Ruhe, Segnung und Heiligung gestellt ist und sein wird. Die Unruhe, bevor das millennische Zeitalter anbricht, die Unruhe der Sünde ist gebannt. Worin? Die Gottlosen sind in der 70. Jahrwoche alle beseitigt. Punkt. Satan und seine Genossen sitzen wohl verwahrt für 1000 Jahre ein. Der Fluch ist beendet, sagt Gottes Wort. Darum findet Gottes Absicht keinen Widerstand mehr. Der Segen Gottes vollzieht sich dann an der ganzen Schöpfung, Fauna, Flora und der Krone der Schöpfung, dem Menschen. Und zwar im paradiesischen Zustand für alle, in Überfülle. Die Heilung oder die Heiligung geschieht an den Abgesonderten des Überrestes der 144.000 und ihrer Nachkommen. Die Erkennbarkeit, wie einzig der Sabbat mit Israel und nicht mit der Gemeinde verbunden ist, sehen wir aus Punkt 2 dargetan am deutlichsten. Und nun hier, zwar gesetzesverbunden, jedoch mehr als der Segen des Gesetzes, wenn man gehorsam gewesen wäre. Aber letztlich im 7000 bei Israel, im millennäischen Reich, wo der Sabbat von den Israeliten erfüllt wird, für 1000 Jahre. Das ist die Sabbatruhe, die dem irdischen Volk Gottes verheißen ist. Diese Sabbatruhe führt sie in die Ewigkeit. Aus der Ruhe des Irdischen in die Ruhe des Himmlischen. Israel. Der Sabbat verläuft exakt und rein Israel verbunden. Soweit. Und zum Schluss noch ein kurzer Blick in die Zeit der Gemeinde, die ja nicht Sabbat verbunden ist, sondern wir haben eine andere Verbindung. Die Gemeinde erlebt einen völlig anderen Ablauf der Dinge an sich. Für uns vollziehen sich und erfüllen sich die Verheißungen anstelle des Sabbats an Ruhe, Segen und Heiligung in Christo. Das ist der Unterschied. Wer in Christo zur Ruhe gelangt ist, hat seine Seele gerettet. Diese Ruhe vermittelt den Erlösten den Frieden Gottes. Über diesen Frieden der Herr sagt, welcher nicht von euch genommen werden wird. Natürlich gibt's viel Unrast und Unfrieden, solange wie wir in diesem krummen Fleisch sind, das vom Garten Eden her unter Fluch gestellt wurde. Aber die Errettung unserer Seele ist mit einem neuen, einem Geistleib verbunden, ewiglich zu sehen. Und da bleibt der Friede Gottes. Wer durch Gottes Gnade errettet ist, steht nicht mehr unter dem Sabbatsegen, wohl aber unter dem Segen Jesu Christi. Und solche, die heute in der Heiligung leben, sind nicht abgesondert für das Sabbatgesetz. Vielmehr gilt zweckbestimmt unsere Heiligung dem Leibe des Christus, dem geistlichen Christus zu gehören. Mit dem Herrn Jesus das Erbe der Herrlichkeit des Himmels zu teilen, ist unsere Zweckbestimmung. Israel besaß einen irdischen Segen, und wir besitzen den himmlischen Segen. Und gleich solche Verheißungen aus der Gnadenhand unseres großen Herrn und Gottes, wofür wir ihm Dank sagen. Ach, möchte unser ganzes irdisches Leben eine einzige Danksagung sein, weil wir unsere Seelen in Christo zur Ruhe bringen konnten, durch die Liebe unseres Herrn und Gottes, der uns geliebt hat, als wir auf der Seite Satans noch gegen ihn kämpften. Seine Liebe, sagt Gottes Wort, in 1. Korinther 13, 8, vergeht nimmer. Zweifeln wir nicht an Gottes Aussage, sondern nehmen wir sein Wort mit auf unseren Lebensweg bei der Wiederkehr unseres Herrn. Da heißt es durch Petrus: Hoffet völlig auf seine Gnade. Amen.